Die eine Vorsorgeuntersuchung bei Typ 2 Diabetes. Ja, wir sind am Jahresanfang und es gibt eine Vorsorgeuntersuchung, wenn Sie Typ 2 Diabetes haben, eine Untersuchung, die Sie auf gar keinen Fall vernachlässigen sollten. Der eine Termin im Jahr, der ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig und wir wissen, dass viel zu wenige Menschen mit Diabetes wirklich zu dieser Vorsorgeuntersuchung gehen. Um die soll es heute gehen. Herzlich willkommen auch im Jahr 2025. Wir haben Anfang Jänner. Mein Name ist Dr. Susanne Busanik. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Diabetes mellitus und ich behandle Menschen mit Diabetes seit ja, mehr als 25 Jahren, jetzt auch im Internet als die Zuckertante. Und bei der Zuckertante gibt es immer Informationen, die wissenschaftlich korrekt sind, die durch Studien abgesichert sind. Sie können sich darauf verlassen, dass das, was ich Ihnen erzähle, der heutige Stand der Wissenschaft ist und dass es immer das ist, was auch in den Leitlinien der amerikanischen, der deutschen, der österreichischen Diabetesgesellschaft empfohlen wird. Ja, und wenn man so am Jahresanfang steht, dann ist es ganz natürlich, dass man seine Termine plant. Wann werde ich Urlaub machen? Was gibt es an wichtigen Ereignissen? Irgendwelche runden Geburtstage? Was kommt in diesem Jahr auf mich zu? Was muss ich an Terminen unterbringen? Und natürlich, wenn man Typ 2 Diabetes hat, dann kommen da schon einige Termine dazu. Und es ist nicht immer leicht, die alle einzuhalten. Und manchmal versteht man eigentlich auch gar nicht, warum man zum Beispiel immer wieder dieselben Untersuchungen machen muss, wenn dabei ohnehin nichts rauskommt und der Arzt immer wieder sagt, kommen Sie im nächsten Jahr wieder. Und sehen Sie, da sind wir schon bei der einen Vorsorgeuntersuchung, die halt wirklich, wirklich wichtig ist. Ich werde Ihnen heute erzählen, welche Untersuchung das ist. Ganz genau, warum das wirklich Vorsorge ist, worauf da der Arzt, die Ärztin ganz genau schaut und in einem dritten Schritt, was dann die Aussagen der Ärzte bedeuten. Also das, was Sie am Abschluss gesagt bekommen, was Sie als nächstes tun sollen. Die eine Vorsorgeuntersuchung, die wirklich jeder und jede mit Diabetes einmal im Jahr machen muss, in meinen Augen, das ist die Untersuchung beim Augenarzt. Und die wird allzu oft vergessen. Wir wissen aus den Zahlen der Krankenkassen, dass Menschen mit Typ 2 Diabetes in den ersten Jahren der Erkrankung meistens brav jedes Jahr zum Augenarzt gehen. Das sehen die Krankenkassen daran, dass eben Augenärzte die Abrechnungen schicken und dann zum Beispiel auf einer Rechnung einer Augenarztambulanz oder Ordination an die Krankenkasse draufsteht, Maxi Meyer war am 13. Februar bei mir und ich habe die diabetische Augenhintergrunduntersuchung gemacht. Liebe Krankenkasse, bezahlen mir das bitte. Diese Daten haben also die Krankenkassen und aus den Abrechnungen der Ärzte für Allgemeinmedizin, der Apotheken, der Fachärzte wissen sie ja auch, ab wann jemand Diabetes hat. Wir wissen also, dass viele Menschen mit Diabetes in den ersten Jahren schön brav regelmäßig zum Augenarzt gehen und dann bröckelt's und wird immer seltener. Und das kann wirklich fatal werden. Das ist wirklich gefährlich, damit aufzuhören. Ich verstehe es ja. Einen Termin beim Augenarzt ausmachen, das ist lästig. Die Wartezeiten sind oft Monate für eine Routineuntersuchung. Dann ist man beim Augenarzt, dann muss man vielleicht auch noch warten, hatte vielleicht den Termin um 14 Uhr und drankommen tut man um 17 Uhr. Das Ganze ist einfach lästig. Dann werden auch die Augen bei den meisten Augenärzten eingetropft. Manche haben auch Geräte, wo es ohne Eintropfen geht. Das heißt, wenn man rauskommt, ist die Pupille weit. Man sollte nicht selber Auto fahren. Man reagiert ein bisschen gereizt auf Licht, es dauert ein paar Stunden, bis das Auge wieder normal ist. und wieder, jedes Jahr aufs Neue, sagt der Augenarzt, alles in Ordnung, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Nur zu verständlich, dass das einfach irgendwie langweilig wird. Und dass man dann halt denkt, das ist nicht so wichtig und dann vielleicht einmal ein Jahr vergisst und sich denkt, dann mache ich es halt nächstes Jahr wieder und dann werden die Abstände immer länger und schließlich geht man gar nicht mehr zum Augenarzt. Und sehen Sie, das sollte bei Ihnen nicht passieren. Wenn Sie da jetzt zuhören, werden Sie auch gleich verstehen, warum. In einem zweiten Schritt mag ich Ihnen gern erzählen, was da eigentlich genau untersucht wird und warum das im Sinn der Vorsorge so wichtig ist. Gleich am Anfang zusammengefasst, das Gemeine an der diabetischen Augenerkrankung, der Erkrankung der Netzhaut aufgrund von Diabetes, ist, es gibt keine Warnzeichen. Es ist sehr häufig eben nicht so, dass Sie irgendwelche Veränderungen beim Sehen bemerken, dann ganz gemütlich einmal zum Augenarzt gehen und dass dann eine beginnende Schädigung des Augenhintergrunds festgestellt wird und dann wird man schon irgendwas machen können, Lasern zum Beispiel. In sehr, sehr vielen Fällen gibt es keinerlei Vorwarnung vor einer Blutung im Augenhintergrund. Denn das ist die schwere Komplikation von Diabetes, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Schauen Sie, ich bin seit einem Vierteljahrhundert mit Menschen mit Diabetes beschäftigt und es ist immer wieder ganz, ganz schlimm, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ich habe jetzt ein Riesenproblem, mein Sehvermögen ist schon viel, viel schlechter. Möglicherweise werde ich auf dem einen Auge vielleicht einmal recht bald gar nichts sehen können. Und man fragt danach und man hört, es hat eine Blutung im Auge gegeben und leider war dieser Mensch halt schon längere Zeit nicht mehr bei der Vorsorgeuntersuchung. Das soll Ihnen nicht passieren. Diesen Podcast hören ein paar tausend Menschen. Und wenn da jetzt ein paar nach dieser Folge sich sofort den Termin beim Augenarzt ausmachen, dann habe ich mit der Folge wahrscheinlich mehr erreicht als mit vielen anderen. Wie passiert es also? Was erlebt man da? Im Worst Case, also im schlimmsten Fall, ist es ja so, dass ganz überraschend eine Blutung auftritt. Zum Beispiel, Sie wachen morgens auf und machen die Augen auf und schrecken sich sehr, weil egal wo Sie hinschauen, Sie sehen so rote Schlieren. Und wenn Sie nicht wissen, was eine Schliere sein soll, Sie stechen sich ja doch alle in den Finger zum Zuckermessen. Stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie so einen Blutstropfen auf einer Fensterscheibe verschmieren, wie das ausschaut. Das ist eine Schliere. Denn bei einer Blutung im Augenhintergrund wird das Blut verschmiert über den Glaskörper und überall, wo Sie hinschauen, sehen Sie diese roten Fahrer. Das kann hellrot sein, das kann auch schon ein bisschen bräunlich sein, wenn die Blutung schon ein paar Stunden her ist. Oder Sie wachen auf und haben schwerste Sehstörungen, Blitze vor den Augen, irgend so etwas, Sie können nicht mehr lesen, irgendwelche schweren Augensymptome. Und glauben Sie mir, das macht Angst. Das macht richtig, richtig Angst. Und dann laufen die Leute zum Augenarzt und dann schaut der Augenarzt rein und sagt, naja, da hinten blutet es, schauen Sie halt, dass der Blutdruck und der Zucker nicht so hoch ist. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, weil ich kann im Moment nicht mehr sehen, eben aufgrund der Blutung. Wenn sich das Blut aufgesaugt ist, dann kommen Sie wieder und dann werden wir feststellen, was alles kaputt gegangen ist. Okay, nette Augenärzte sagen das ein bisschen freundlicher, aber das ist einfach die Tatsache. Und es ist so wichtig, dass Sie verstehen, warum das so ist. Und um das zu verstehen, schauen wir uns an, wie so ein Auge aufgebaut ist. Und man kann das ganz gut vergleichen mit einer Fotokamera, die die meisten von uns ja haben, auch wenn wir jetzt meistens die Handys benutzen. Es ist ja so, wenn Sie einem Menschen in die Augen schauen, dann sehen Sie die Iris, die schönen, blauen, grünen, braunen Augen und in der Mitte ist dieses schwarze Loch. Der Augapfel bewegt sich im Auge, wir können nach links, rechts, oben, unten schauen und durch dieses schwarze Loch fällt das Licht ins Auge. Der Augapfel bewegt sich natürlich hinter der durchsichtigen Hornhaut und das Licht kann durch diese Hornhaut ungehindert durch. Wenn Sie jetzt einen Gegenstand anschauen, zum Beispiel einen Baum in ein paar Meter Entfernung, dann fällt das Licht, das dieser Baum reflektiert, in Ihr Auge. Was heißt, es fällt in Ihr Auge? Lichtstrahlen, die im Grunde ja aus Photonen bestehen, werden reflektiert von allem, was wir rund um uns sehen, zum Beispiel eben von dem Baum. Und diese Photonen, die gehen durch dieses kleine Loch in Ihr Auge hinein, ganz genau so, wie das Licht beim Fotoapparat vorne durch die Linse hineinfällt. Und die Linse ist gleich das nächste Thema, denn hinter dieser Öffnung, hinter der Pupille, liegt als nächstes innen drin im Auge die Linse. Das Auge selber ist ja eine Kugel, eigentlich eine hohle Kugel, wie ein Fußball zum Beispiel, in dem man ein Loch gebohrt hat. Stellen Sie sich vor, hinter diesem Loch, innerhalb dieses Fußballs, ist jetzt eine durchsichtige Linse aufgespannt. Ein Fotoapparat hat ein Objektiv und auch da gibt es Linsen. Nur in guten Fotoapparaten ist da nicht eine Linse verbaut, da können in einem guten Objektiv 8, 12, 15 Linsen hintereinander verbaut sein, die aufeinander abgestimmt sind. Und da gibt es eigene Ingenieure und Techniker, die diese Linsen berechnen, auch noch mit speziellen Beschichtungen. Und dieses ganze Berechnen und das Erzeugen und Zusammenbauen dieser Linsen hat den Sinn, dass der Fotoapparat ein möglichst scharfes Bild weiter hinten entstehen lässt. Weiterhin hinten, heutzutage am Sensor, früher halt am Fotofilm. Gerade wenn Sie ein Objektiv haben, mit dem man Tele und Nähe fotografieren kann, das sich also verstellen lässt, dann ist das Ganze noch viel, viel komplizierter zu berechnen und herzustellen. Das menschliche Auge kann alles das, was diese Fotolinsen können, noch viel, viel besser mit einer einzigen Linse. Wie geht das? Nun ja, diese Linse, die da hinter dem Seeloch aufgespannt ist, die ist rundherum verankert im Auge mit einem Kranz von ganz, ganz kleinen Muskeln. Und was diese Muskeln tun, ist, dass sie die Linse manchmal auseinanderziehen, dann wird sie flacher, und manchmal zusammenschnurren lassen, dann wird sie kugeliger. Und je nachdem, wie die Linse gerade aufgespannt ist, können wir scharf sehen in der Nähe oder in der Ferne. Stellen Sie sich mal vor, was das für eine unglaubliche Leistung ist von unserem Auge. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf der Straße spazieren, Sie möchten die Straße überqueren, Sie schauen nach links, Sie schauen nach rechts, die Gasse runter, schauen in die Entfernung, ah, da kommt ein Auto, Sie treten vielleicht einen halben Schritt zurück, Sie warten, bis das Auto an Ihnen vorbeigefahren ist, Sie sehen das Auto ganz scharf, vielleicht in weniger als einem Meter Entfernung vor sich vorbeifahren, schauen dann zur Sicherheit wieder in die Entfernung, gehen über die Straße, machen vielleicht noch einen Blick auf den Boden, um zu kontrollieren, dass Sie da nicht stolpern. Und das alles machen wir ganz automatisch und unbewusst. Und alle diese Bild- und Seheindrücke kommen bei uns gestochen scharf an. Das ist eines der Dinge im Körper, die man einfach nur immer wieder bewundern und bestaunen kann. Und natürlich ist eine gesunde Linse durchsichtig, das ist ja klar. Es sind ja auch die Linsen im Fotoapparat durchsichtig. Sie brauchen nur so ein Objektiv, einen Spiegelreflex einmal gegen das Licht halten. Dann sehen Sie das, das Licht muss ja durch die Linsen gebündelt werden und eben hinten auffallen am Sensor oder am Film. Beim Auge kommt jetzt noch was dazu. Hinter der Linse ist das Auge nicht hohl, ist diese Kugel nicht hohl, sondern die ist ausgefüllt von etwas, das schaut aus wie ein ganz durchsichtiges Gummibärchen. Also eine relativ fest gelehrtige Masse, durchsichtig, die nicht viel andere Aufgaben hat, als durchsichtig zu sein, das Licht durchzulassen und diese Augeskugel von innen zu stabilisieren. Diese Masse, das nennt man den Glaskörper. Und wieder dahinter sind wir jetzt schon sozusagen am hinteren Gewölbe dieser Kugel, Wenn Sie sich vorstellen, vorne ist das Loch, die Pupille, durch die das Licht reinfällt, dann kommt die Linse, der Glaskörper, und gegenüber von dem Loch, von der Pupille, ist hinten, innen drin, an diese Kugel hineingeklebt, angeschmiegt, die Netzhaut. Ungefähr einen Quadratzentimeter groß. Und diese Netzhaut, über die wollen wir heute reden. Wie schaut jetzt diese Netzhaut aus? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn der Augenarzt von vorne durch dieses Loch mit einer starken Lampe ins Auge hinein leuchtet, dann beleuchtet er ganz hinten im Auge, innen drinnen klebend sozusagen, die Netzhaut. Und das ist ein rundes Gebilde. Und wenn man da von vorne reinschaut, dann schaut es ungefähr aus wie ein Kreis, ne? Und auf dieser Fläche, in dieser Netzhaut, das ist eine ganz dünne Haut, die klebt innen in der Augkugel drinnen. In dieser Netzhaut gibt es hunderttausende hochspezialisierte Zellen. Die Stäbchen und die Zapfen. Und jede von diesen Zellen ist ein kleiner Computer. Und jede dieser Zellen hat jetzt die Aufgabe, aus den Eindrücken des Lichts, aus den Photonen letztlich, umzurechnen und diesen Lichteinfall umzuwandeln in ein elektrisches Signal. Diese elektrischen Signale werden an feinste Nerven weitergegeben. Diese Nerven vereinigen sich dann zum dicken Sehnerven, der hinten das Auge verlässt, hinaufzieht zum Gehirn, und im Gehirn entsteht dann das Bild, das wir alle gewohnt sind, den ganzen Tag zu sehen. Auch das eine unglaublich feine und exakte Arbeit. Das ist ein bisschen ähnlich wie den Sensoren, die wir in den Digitalkameras haben. Da gibt es ja auch die einzelnen Pixel. Je mehr Pixel, desto detailreicher wird das Bild. Und auch diese Pixel sind ja fotosensibel, das heißt, das sind ja kleinste Strukturen, die nichts anderes machen, die auch das auftreffende Licht umrechnen in elektrische Impulse, und die Software der Kamera erzeugt daraus dann wieder das Bild. Sehr ähnlich ist es beim menschlichen Auge auch. Und diese kleinen Zellen, die arbeiten ja die ganze Zeit. Sie können nicht nicht sehen. In dem Moment, wo sie die Augen öffnen, wenn es halbwegs Licht ist um sie herum, sehen sie und müssen diese Zellen arbeiten, den ganzen Tag, bei ganz verschiedener Beleuchtung. Diese Zellen machen also richtig viel Arbeit. Um diese Arbeit tun zu können, brauchen sie das, was alle Zellen brauchen, um arbeiten zu können, nämlich Energie. Und die Energie, die diese Zellen zum Funktionieren brauchen, ist das, was mit dem Blut zu ihnen geschwommen kommt. Sauerstoff zum Beispiel, auch ein bisschen Zucker. Das heißt, alle diese kleinen Zellen sind angewiesen auf eine gute Versorgung mit Blut. Und so kommt's, dass diese Netzhaut durchzogen ist von ganz dünnen, feinen Schläuchlein, durch die das Blut fließt. Die Arterien und die Venen in der Netzhaut. Diese Blutgefäße sind so unglaublich dünn. Die kleinen Arterien, die das sauerstoffreiche Blut zur Netzhaut bringen, die sind so dünn, dass ein einzelnes rotes Blutkörperchen sich zusammenquetschen muss, damit es da überhaupt durch kann. Es sind mit die dünnsten Gefäße in unserem Körper, die verletzlichsten, die zartesten Blutgefäße. Ähnlich wichtige und ähnlich zarte Blutgefäße haben wir zum Beispiel in der Niere, wo ja durch ein Gitter das Blut abgefiltert wird. Flüssigkeit geht durch das Gitter durch und kleine Moleküle. Und das ist der erste Schritt in der Erzeugung des Harns, also des Ausscheidens von Substanzen, die für den Körper schädlich sind, die er nicht mehr braucht. Wir sind aber jetzt beim Auge. Diese feinen, kleinen Blutgefäße sind enorm wichtig. Und das Faszinierende daran ist, der Augenarzt mit seinen Geräten kann diese kleinen Blutgefäße direkt sehen. Sie sehen da als Augenarzt lebendige, kleinste, unglaublich wichtige Blutgefäße. Das können Sie sonst nirgends. Sie können in einem lebenden Menschen nicht Blutgefäße betrachten, dazu müssten Sie ihn irgendwo aufschneiden, das wollen wir nicht tun. Aber beim Auge, wenn man mit einer starken Lampe hineinleuchtet und das Bild, das man zurückbekommt, entsprechend vergrößert, da sieht man wirklich, wie es diesen kleinen Blutgefäßen geht. Und nachdem die so dünn sind, ist auch verständlich, dass die sich recht leicht verstopfen. Und weiters ist es verständlich, dass wenn der Blutzucker erhöht ist, wenn da immer mehr Zucker herumschwimmt, als gesund wäre, als normal wäre, dass sich dann diese kleinen Blutgefäße leichter verkleben können. Und wenn so ein Mini-Blutgefäß durch den Zucker, durch Cholesterin, auch erhöhtes Cholesterin ist übrigens ein Risiko für den Augenschaden, wenn diese Blutgefäße beginnen, sich zu verkleben, dann kann das Blut immer schlechter durch. Es wird sich zurückstauen. Das heißt, hinter dieser verklebten Stelle, oder eigentlich vor dieser verklebten Stelle, wo das Blut nachkommen will, wird sich das Blutgefäß ausdehnen, weil von hinten das Blut nachdrängt. Es werden vielleicht auch nicht sehr gesunde, noch kleinere Gefäße aussprossen, um diesem Druck ein bisschen nachzugeben und weil ja auch die Zellen der Netzhaut rundherum nach Nachschub schreien. Und wenn jetzt durch das nachdrängende Blut der Druck steigt und sich diese eine Stelle in einem Blutgefäß immer weiter verklebt, dann können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, was passieren kann. Das kann einfach reißen. Das kann einfach ausreißen und dann tritt das Blut aus und wir sagen, wir haben eine Blutung. Genauso wie wenn Sie sich in den Finger schneiden und Blutgefäße verletzen. Da haben Sie ja auch kleine Blutgefäße, kleine Schläuche durchschnitten, deshalb blutet es. Nur, das Dumme da hinten im Auge ist, wo soll das Blut hin? Es hat keinerlei Platz. Da ist die Netzhaut selber, dahinter ist die recht feste, starre Wand des Augapfels, da ist kein Platz, und davor ist schon der Glaskörper. Ja, es ist ein ganz feiner Spalt zwischen Netzhaut und Glaskörper, deshalb verschmiert sich das Blut über den Glaskörper bei einer Blutung und das führt zu diesem roten Schlierensehen, von dem ich schon gesprochen habe, wenn es da hinten blutet. Was auch noch passieren kann, ist, dass die Blutung jetzt nicht nach vorn geht und den Glaskörper verschmiert, sondern dass es hinten reinblutet, hinter die Netzhaut. Und da können Sie sich vorstellen, dass die Netzhaut sich an dieser Stelle nach vorne wölben wird. Das wäre so, wie wenn in Ihrer Digitalkamera der Sensor auf einmal einen Buckel hat, ein Hügele hat. Da würde das Bild ganz komisch verzerrt sein. Und das würde übrigens auch passieren, wenn das Blut hinter die Netzhaut, also zwischen Netzhaut und Augapfel, hineindrängt und das Netzhaut ablöst von der Hinterwand des Apfels, das nennt man dann eben Netzhautablösung, gar nicht gut, dann wird das Sehen sehr schnell sehr viel schlechter. Und dort, wo es rausblutet, dort entsteht natürlich ein großer Druck durch dieses Blut, das dort nicht hingehört. Und in der Umgebung von dieser Blutung werden diese feinen, empfindlichen Sehzellen massiv geschädigt und schließlich absterben. Und Sehzellen wachsen nicht mehr nach. Das Problematische an der ganzen Geschichte ist, wenn sich Blutgefäße beginnen zu verändern, wenn es da Stellen gibt, wo kleine Verklebungen beginnen zu entstehen, Sie bemerken beim Sehen gar nichts. Denn das Sehen passiert ja mit den Sehzellen, mit den Stäbchen, mit den Zapfen, mit den Nerven, die die Impulse weiterleiten. Sie sehen mit den Sehzellen der Netzhaut. Sie sehen nicht mit den dünnen Schläuchen und mit den Blutgefäßen. Da kann sich alles Mögliche schon im Blutgefäßsystem im Auge abspielen. Sie werden beim Sehen nichts merken. Im schlimmsten Fall bemerken Sie es erst mit einer großen Blutung, wenn so ein Gefäß gerissen ist. Und sehen Sie, das ist Vorsorge. Denn ich habe Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen Angst gemacht, aber die gute Nachricht ist, diese Prozesse gehen ganz, ganz langsam vonstatten. Wenn alles in Ordnung ist, wenn die Blutgefäße gesund ausschauen, wenn der Augenarzt, die Augenärztin keine Veränderungen aufgrund von Diabetes sieht, dann können die ihre Patienten unbesorgt ein Jahr lang laufen lassen. Weil nicht zu erwarten ist, dass sich innerhalb eines Jahres etwas verschlechtert. Es kann natürlich sein, dass Sie aus anderen Gründen, aus anderen Augenkrankheiten häufiger zum Augenarzt gehen müssen. Und immer, wenn Sie eine eigenartige Veränderung am Sehen merken, sollen Sie natürlich zum Augenarzt gehen. Es gibt die absonderlichsten Symptome bei Augenkrankheiten. Zum Beispiel, dass wenn es dunkel ist und ein Auto kommt Ihnen entgegen, dass Sie sich wundern, warum diese Autos keine Scheinwerfer mehr haben, sondern lauter strahlende Sternchen montiert haben. Das wäre zum Beispiel so etwas, wo Sie zum Augenarzt gehen sollten, wenn Sie Schmerzen haben, wenn der Augendruck steigt. Ich glaube, es gibt über 3000 Augenkrankheiten und dann noch Unterformen davon. Wir sprechen hier ja nur von einer. Wir reden ja nur von der diabetischen Augenkrankheit, aber über die müssen Sie einfach Bescheid wissen, wenn Sie Typ 2 Diabetes haben. Also, normalerweise reicht es, einmal im Jahr zum Augenarzt zu gehen. Und dann kann man sich ziemlich sicher sein, wenn der Augenarzt, die Augenärztin sagt, alles in Ordnung, kommen Sie in einem Jahr wieder, dass da nichts passiert. Und sehen Sie, das ist echte Vorsorge. Das ist eine Untersuchung, die man macht, während man gesund ist. Und diese Untersuchung ist dazu da, dass die Krankheit gar nicht erst auftritt, weil es so eine schwerwiegende Krankheit ist. Und es ist ein Glück und eine unglaublich feine Errungenschaft der Medizin, dass es diese Vorsorgeuntersuchung gibt. Und die ist so, so, so wichtig. Also, wir haben uns jetzt angeschaut, warum Vorsorge so wichtig ist, eben damit möglichst keine Blutung entsteht. Wenn es doch passiert ist, kann man einiges noch tun. Man kann Blutgefäße, wenn der Augenarzt sieht, die drohen zu platzen, kann man die mit Laser veröden. Man kann, wenn schon eine Blutung passiert ist, heute versuchen, mit Medikamenten zu helfen. Man kann dieses sich bilden von schlechten, kleinen Blutgefäßen, die man nicht haben will, mit Medikamenten verhindern, die man ins Auge spritzt. Und ich kenne einige Leute, die zwar regelmäßig in der Augenambulanz sein müssen, ihre Medikamente verabreicht bekommen, die aber noch so gut sehen, dass sie im Alltag wirklich gut zurechtkommen. Und das wäre vor 25, 30, auch vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Die wären wahrscheinlich auf einem und wenn es blöd hergeht, auf beiden Augen blind geworden. Also ja, man kann viel behandeln, aber das wollen sie nicht haben. Allein die Vorstellung von Spritzen ins Auge, also ich würde mich auch fürchten. Das wollen Sie alles nicht haben. Bitte machen Sie sich diese Vorsorgeuntersuchungen aus. Was bedeutet nun das, was der Augenarzt zu Ihnen sagt nach der diabetischen Vorsorgeuntersuchung? Sie gehen also zum Augenarzt, warten dort mehr oder weniger lang, dann passiert die Untersuchung. Meistens wird eingetropft, die Pupille erweitert sich, damit der Augenarzt, wenn er reinleuchtet, wirklich ganz genau die Netzhaut untersuchen kann und sich anschauen kann. Viele Augenärzte machen schon Fotos von der Netzhaut. Soweit ich weiß, ist das in Deutschland eine Igelleistung, also muss man privat bezahlen. In Österreich verlangen die meisten Augenärzte, die das machen, ein bisschen Geld dafür. Manche haben die Maschinen schon sehr lang und verlangen dann kein Geld mehr dafür. Das kostet so 20, 30 Euro, habe ich mir so sagen lassen. Das ist Geld, das gut angelegt ist. Ich weiß, das legt nicht jeder einfach so auf den Tisch, aber wenn es Ihnen möglich ist, das ist Geld, das wirklich sinnvoll ist, besonders wenn Sie einen Augenarzt haben, mit dem Sie zufrieden sind, wo Sie sich gut betreut fühlen, eine Orde, die professionell wirkt, wo Sie sich denken, ja, da werde ich die nächsten Jahre auch hingehen, dann ist so eine Fotodokumentation schon schlau, weil dann kann der Augenarzt nächstes Jahr genau vergleichen und genau schauen, ob sich in dem Jahr etwas verändert hat. Das Häufigste, was Augenärzte nach dieser Untersuchung sagen und sich jedes Mal freuen, wenn sie es sagen dürfen und können, ist, alles in Ordnung, kommen Sie in einem Jahr wieder. Sie können sich verlassen auf solche Aussagen. Kein Augenarzt will Ihnen schaden, kein Arzt will Ihnen schaden. Wir Ärzte sind nur zu froh, wenn Menschen nicht schwer krank werden. Kein Augenarzt riskiert da irgendetwas. Es ist auch üblich, dass der Augenarzt fragt, wie ist denn Ihre Diabeteseinstellung, wie hoch ist Ihr Langzeitwert? Das heißt, wenn Sie dorthin gehen, sollten Sie den letzten Langzeitwert im Kopf haben und auch wann ungefähr die Blutabnahme war. Auch das ist eine Information, die Augenärzte abfragen und die dann manchmal auch sagen, wäre schon wichtig, dass es besser wird. Aber der beste Fall ist eben, der Augenarzt sagt, alles in Ordnung, kommen Sie in einem Jahr wieder. Bitte, denken Sie sich nicht beim Rausgehen, das war vergeudete Zeit, so ein Blödsinn, das mache ich nie wieder, das bringt alles nichts, das hat er die letzten 15 Jahre auch gesagt. Jo, eh. Die richtige Reaktion ist, dass Sie sich freuen, dass Sie auch ein Stückchen dankbar sind, dass Ihre Augen keinen Schaden vom Diabetes haben. Natürlich, je schlechter die Diabeteseinstellung ist, je höher die Zuckerwerte sind, desto eher kommt es zu Veränderungen am Augenhintergrund. Aber leider, leider gibt es sie zwar viel seltener, aber doch auch ab und zu bei Menschen, die immer eine sehr gute Diabeteseinstellung hatten. Es gibt keine Garantie. Es wird immer seltener, je besser die Zuckerwerte über die Jahre sind, aber es gibt eben keine Garantie, dass es Ihnen gerade nicht passiert. Es ist sogar so, dass nach langer Diabetesdauer, nach 20 Jahren Typ-2-Diabetes, mehr als die Hälfte der Diabetiker Veränderungen im Hintergrund des Auges haben. Mehr als die Hälfte. 60% in manchen Studien, 70% oder 80%. Also mehr als jeder Zweite. Sie sehen schon, Sie sollten da nichts riskieren. Und das ist auch die Botschaft, dass diese Untersuchung ja umso wichtiger wird, je länger Sie Diabetes haben. Die ersten Jahre, ja, es ist gescheit und verdienstvoll und fein, wenn Sie jedes Jahr zum Augenarzt gehen, auf jeden Fall. Aber je länger Sie leben, je länger Sie mit Diabetes leben, je älter Ihr Diabetes wird, desto wichtiger ist diese Untersuchung. Und das Drama ist eben, dass so viele Menschen dann aufhören und immer seltener zur Untersuchung gehen. Wenn der Augenarzt sagt, alles ist in Ordnung, kommen Sie in einem Jahr wieder, dann ist die richtige Reaktion, dass Sie nach Hause gehen, dass Sie sich freuen, dass Sie Ihrem Körper dankbar sind, dass er so gut funktioniert. Und meinetwegen dürfen Sie gerne ein Glas Sekt am Abend aus Stolz und Freude trinken. Und bitte zücken Sie sofort Ihren Kalender oder Ihr Handy und machen Sie sich eine Notiz, wann Sie wieder in der Ordination anrufen müssen, damit Sie ungefähr ein Jahr später den nächsten Termin bekommen. Und kommen Sie in einem Jahr später, heißt nicht, ich bin im Jänner 25 beim Augenarzt und dann im Oktober 26. Denn das wären sehr viel mehr als 12 Monate. Bitte, bitte riskieren Sie das nicht. Also ich wünsche Ihnen aus ganzem Herzen, dass der Augenarzt nie was anderes sagt und dass Sie jedes Jahr hingehen und dass Sie es schaffen, sich jedes Jahr darüber zu freuen. Wenn der Augenarzt eine Veränderung sieht, dann wird er etwas anderes sagen. Dann kann es sein, dass er sagt, da scheint sich ein Blutgefäß zu verändern, bin ich ganz sicher, kommen Sie in 6 Monaten wieder. Das ist jetzt kein Drama, das ist auch kein Grund, dass man ganz panisch wird, aber es ist ein bisschen eine Warnung. 6 Monate sagen Augenärzte nur dann, wenn sie ziemlich sicher sind, dass da eigentlich gar nichts ist, aber halt irgendwo ein Fleckerl auf dieser Netzhaut, das Sie sich halt nicht ganz sicher sind. Was Sie in dem Fall machen sollten, ist, dass Sie vor dem Verlassen der Augenordination fragen, kann ich schon einen Termin ausmachen in 6 Monaten, und dann vereinbaren Sie diesen Termin. Auch wenn Sie nicht wissen, ob Sie am 25. Juni 2025 Zeit haben werden, es ist dann auch immer leichter, einen Termin zu verschieben, wenn es wirklich nicht geht, als dann einen neu zu bekommen. Und bitte vergessen Sie diesen Termin nicht. Genauso und noch wichtiger ist es, wenn der Augenarzt sagen sollte, kommen Sie in 3 Monaten wieder. Da hat er meistens eine beginnende, leichte Veränderung gesehen, bei der man noch nicht eingreifen muss, die er unbedingt beobachten will, damit man eben rechtzeitig mit Laser zum Beispiel eingreifen kann, bevor eine Blutung passiert. Wenn der Augenarzt das sagt, dann bitte verlassen Sie die Ordination nicht, ohne sich diesen Termin ausgemacht zu haben. 3 Monate sind 13 Wochen. Der Termin sollte dann in 10 bis 11 Wochen sein und nicht in 18 bis 20 Wochen. Schauen Sie, dass Sie es eher ein bisschen knapper kriegen. Und wenn Sie dann nach Hause gehen, macht es nicht sehr viel Sinn, jetzt ganz in Panik und Schockstarre zu verfallen. Aber was jetzt wichtig ist, ist, dass Sie sich um Ihre Diabeteseinstellung kümmern, wenn die nicht ohnehin optimal ist. Und da ist jetzt das Wichtigste, was Sie gleich machen dürfen, dass Sie versuchen, nicht allzu große Zuckerschwankungen zuzulassen. Das heißt, ab sofort jetzt nicht Dinge essen, die wirklich viel Zucker enthalten. Mehlspeisen. Über große Mengen von Obst. Das ist einmal das Erste, was Sie machen können. Süße Getränke. Das einmal weglassen, einfach um die Zuckerwerte zu beruhigen, sich ein bisschen mehr an die Regeln für gesundes Essen bei Diabetes halten und das jetzt einmal wirklich ernst nehmen und auch recht häufig den Blutzucker selber zu messen. Was Sie in der Situation nicht machen sollten, ist eine dramatische, zu schnelle Absenkung der Zuckerwerte. Angenommen, Ihre Einstellung ist gerade wirklich schlecht, Nüchternwerte 250, 300, vielleicht sogar mehr. Und der Augenarzt sagt jetzt, ui, 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 schaut nicht gut aus, bitte kommen Sie unbedingt in 3 Monaten, das müssen wir beobachten. Sie sollten nicht den Blutzucker innerhalb von 2, 3 Tagen auf Normalwerte runterprügeln. Das kann man machen, natürlich. Das können Ärzte machen, das können wir Ärzte im Spital machen, Insulin über Motorspritze, wenn man es kann. Ist überhaupt kein Problem. Aber man sollte es in dieser Situation nicht tun. Und bitte, wenn Sie da zum Beispiel, sagen wir mal, in der letzten Zeit ziemlich schuldbewusst sind, weil Sie halt Ihr abendliches Insulin nur 2-mal die Woche gespritzt haben und nicht täglich die 20 Einheiten wie vorgeschrieben, bitte machen Sie dann nicht Blödheiten aus lauter Schreck, wie zum Beispiel, ab jetzt spritze ich jeden Tag und nicht 20 Einheiten, sondern 30. Machen Sie sowas nicht. Das ist wirklich ein Warnhinweis, aber Sie sollten das mit Ihrem Diabetesarzt besprechen, eventuell auch sich einen Termin in einer Diabetesambulanz ausmachen. Ja, ich weiß, Termine ausmachen ist ganz, ganz schwierig. Bitte versuchen Sie auch da mit Hausverstand zu arbeiten. Wenn Sie in einer Ambulanz anrufen, dann haben Sie da meistens eine gestresste Sekretärin am Telefon, die für die Terminvergabe zuständig ist. Und Sie wissen sicher, das ganze Gesundheitssystem in allen unseren Ländern ist massiv überfordert und die armen Telefonistinnen, Sekretärinnen sind dauernd mit dem Ärger über die späten Termine konfrontiert. Und denken Sie mal ein bisschen von der Seite der Angestellten, das ist auch nicht so einfach. Natürlich, wenn Sie jetzt anfangen, anrufen und aggressiv, weil Sie vielleicht lange in der Warteschleife waren und schon aggressiv daherkommen und sagen, guten Tag, mein Termin ist Maximei, ich brauche einen Termin. Dann wird die wahrscheinlich sagen, oh, unser nächster Termin ist in 3 bis 4 Monaten. Wenn Sie aber freundlich sind und auch zeigen, worum es geht und auch durchaus durchklingen lassen in der Stimme, dass Sie Angst haben, dann klingt es ganz anders. Dann sagen Sie vielleicht, oh, guten Tag, mein Name ist Maxi Meyer. Bitte können Sie mir helfen. Ich war gerade beim Augenarzt und er hat gesagt, ganz dringend muss die Einstellung verbessert werden. Können Sie mir vielleicht einen Termin geben, der nicht allzu weit weg ist? Dann wird jede Sekretärin versuchen, Ihnen zu helfen. Sie wird vielleicht auch zu Ihrer Ärztin, zu Ihrem Arzt laufen und ihm oder ihr sagen, ich habe da jemanden in der Leitung, Frau Doktor, kann man den einschieben in den nächsten Tagen, klingt dringend. Sehr viele Mitarbeiterinnen im Gesundheitssystem arbeiten deutlich mehr, als sie müssten und machen solche Dinge immer wieder möglich. Also auch da versuchen Sie wirklich zu zeigen, worum es geht, damit sich Ihr Gesprächspartner einfach auskennt. Und übrigens, solche eingeschobenen Termine sind manchmal der Grund, warum Sie dann auch in der Ambulanz so lang warten müssen. Ich habe einige Jahre in der Diabetesambulanz in Minerberg gearbeitet, in einer Krankenkassenambulanz, die ich aufbauen durfte. Und wir hatten im Haus auch eine Augenambulanz. Und so 2, 3 Mal im Jahr kam von der Augenambulanz der Anruf und die Kollegin hat gesagt, du Susanne, ich brauche dringend deine Hilfe, ich habe da eine Patientin, die hat eine Augenblutung, schaut diabetisch aus, die weiß aber gar nichts von ihrem Diabetes. Denn leider auch das passiert ab und zu, dass die Schäden an den Gefäßen, das Verkleben der Blutgefäße so früh schon entsteht, dass man die Diagnose Diabetes noch gar nicht hat. In der Situation ist natürlich die einzig mögliche Antwort, oje, oje, schick sie mir bitte rüber, aber sag ihr, sie wird warten müssen. Und natürlich nimmt man die dazwischen. Und wissen Sie, ganz egal, welche anderen Termine an dem Tag eingeteilt sind, Sie können diese Frau nicht einfach in einer Minute abfertigen und nach Hause schicken. Die ist verschreckt, Die hat die Diagnose Augenblutung, die hat gleichzeitig jetzt, wir haben immer gleich das Blutabnahme gemacht, wir haben die Werte in 40 Minuten gehabt. Die ist vielleicht mit recht hohen Zuckerwerten konfrontiert, von denen sie noch gar nichts weiß. Mit der muss ich reden. Und das Gespräch geht nicht unter 15 bis 20 Minuten. Das ist einfach nicht möglich. Weil das Ziel ist ja, dass die rausgeht, natürlich am Boden zerstört, aber mit dem Gefühl, da sind Leute, die können mir helfen, die verstehen mich, die wissen, wie es geht, die sind kompetent. Diese Patientin wird sich von dem Gespräch mit mir fast nichts gemerkt haben. Das wissen wir in so einer Situation. Aber ich muss mit ihr über den Diabetes reden und ich muss ihr erzählen, dass man da sehr, sehr viel dagegen machen kann. Vielleicht auch schon den ersten Termin ausmachen bei der Diätberatung und, weitere Untersuchungen. Das dauert ganz einfach. Und das Wichtige ist in der Situation, Stütze zu sein, Halt zu geben und natürlich einen sehr knappen Termin in 2-3 Tagen spätestens, weil ja sonst die Ängste und Sorgen zu Hause immer größer und größer werden. Und natürlich auch diese Termine dann 2-3 Tage später, auch damit zerschieße ich mir dann wieder den Terminplan von 2-3 Tage später, weil der ja wahrscheinlich auch schon voll ist, weil wir ja nie schaffen, die Sicherheitslücken, mit denen wir natürlich arbeiten, auch wirklich zu haben, weil immer wieder drängendes Zeug, drängende Termine dazwischen kommen. Nur so als Hinweis für alle, die in Diabetesambulanzen oft lange warten müssen, obwohl sie einen Termin haben. Nein, es ist nicht immer nur dummes, inkompetentes Terminmanagement. Es kommen solche Dinge dazwischen. Wenn es Sie betreffen würde, dann wären Sie auch froh, wenn Sie da irgendwie noch hineingequetscht werden. So, das war wieder mal ein Appell von mir, um werbend auch um Verständnis für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ich habe Ihnen jetzt, glaube ich, einen kurzen Überblick gegeben. Ach, es ist lang geworden, ich sehe gerade, wir sind schon bei über 40 Minuten, tut mir leid. Aber es war mir so wichtig, Ihnen das in Ruhe zu erzählen. Wenn Sie bis hierhin zugehört haben, dann freue ich mich sehr. Und auch das, was ich Ihnen erzählt habe, ja, da gäbe es noch einige wichtige Sachen, zum Beispiel, wie man sich genau jetzt um den Zucker kümmern soll, aber das kann man nicht generell sagen, da müsste man mit Ihnen einzeln sprechen. Da kann man viel beraten, auch ohne Sie als Ärztin zu behandeln. Und eine Möglichkeit, solche Fragen zu stellen, Verständnisfragen zu stellen, Hinweise zu bekommen, die gibt's auch bei uns im Diabetes-Club, der heißt von HB1C zu HB1C, findet nur online statt, also Sie können teilnehmen von überall. Und dieser Club besteht darin, dass wir da einen Clubbereich haben, wo es viele, viele Informationen, Videos gibt für Menschen mit Diabetes, auch immer mehr Kochrezepte, die übrigens auch immer besser werden, diabetesgerechte Kochrezepte natürlich. Das alles kann man sich runterladen, durchlesen, anschauen, nachkochen. Und dann gibt es jeden Samstag ein E-Mail mit irgendeiner Information zu Diabetes oder einmal einen Film oder irgendwelche Neuigkeiten oder eben mindestens ein tolles neues Kochrezept pro Monat. Und das Herzstück von unserem Club sind die Sprechstunden zweimal im Monat, am zweiten und vierten Donnerstag, meistens am Abend, manchmal auch an anderen Tagen, wo man live dabei sein kann über Video und wo Sie alle Ihre Fragen zum Thema Typ-2-Diabetes stellen können. Alle diese Fragen, wo nie Zeit ist, wenn Sie zum Arzt gehen, dass die beantwortet werden. Oder die Sie vielleicht auch schon vergessen haben, bis Sie dann endlich wieder mal einen Arzttermin haben. Alle diese Fragen, die einem im Alltag so einfallen, ist das gut bei Diabetes zu tun oder zu lassen, zu essen oder nicht zu essen? Wie wirkt sich dies oder jenes Verhalten wohl auf den Zucker aus? Wie wirkt dieses jenes Medikament? Was gibt es da für Nebenwirkungen? Alle diese Sachen. Natürlich auch, wie wirken Insuline? Was mache ich, wenn ich Cortison bekomme? Quer durch. Diese Sprechstundenfragen können Sie entweder vorab an mich schicken per Mail oder eben live in der Sprechstunde stellen. Und wenn Sie halt nicht Zeit haben, live dabei zu sein, gibt's immer in unserem Clubbereich auch die Aufzeichnung, wo man es nachhören kann mit dem Inhaltsverzeichnis, wann welche Frage beantwortet wurde. Ich weiß, dass die Menschen, die bei uns im Club sind, sagen, dass es ihnen dadurch viel leichter fällt, immer wieder an ihren Diabetes zu denken und immer wieder sich um gesundes Essen, Bewegung und weniger Stress zu bemühen, Denn das ist ja das Problem an Typ-2-Diabetes haben, dass man sich so die ganze Zeit, Jahr aus, Jahr ein, darum kümmern sollte. Und da bringen oft kleine Veränderungen schon viel. Und allein das Wissen, da ist wer, den kann ich fragen. Es ist gerade auch, wenn Ärzte zum Beispiel auf Urlaub sind, so wie jetzt in der Winterzeit, das kann schon recht viel wert sein. Damit Sie sich das anschauen können, ist das Probemonat im Prinzip kostenlos. Wir müssen Ihnen leider trotzdem 2 Euro abknöpfen. Das komme ich nicht rum. Das muss ich, es funktioniert sonst nicht, dass Sie in den Club reinkommen, weil natürlich ist das eine spezielle Software, die das Ganze verwaltet, auch die Sache mit den Passwörtern, Passwort vergessen, neues Passwort ausmachen und dass eben der Clubbereich wirklich nur für unsere Clubmitglieder einsehbar ist. Also 2 Euro müssen Sie leider bezahlen für dieses Probemonat und erst danach entscheiden Sie sich dann, ob Sie dabei bleiben möchten. Wir sind jetzt im Januar 2025. Ich habe seit Beginn des Clubs die Preise nie angepasst. Ich werde erhöhen mit Februar, März 2025. Also wenn Sie es interessiert, schauen Sie sich das an. Die Abo-Preise, da wird dann auch immer danach gefragt, da können Sie selber entscheiden, wie viel Sie zahlen möchten. Der reguläre Preis sind 19 Euro pro Monat. Für Menschen, die wirklich von Sozialhilfe leben oder in Österreich von der Mindestpension, 9 Euro im Monat oder wenn Sie aus irgendeinem anderen Grund so wenig Geld haben. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich spüre es nicht wirklich, ich zahle gerne ein bisschen mehr und mache damit anderen es möglich teilzunehmen. Die zahlen dann 27 Euro im Monat und dafür bin ich sehr dankbar. Aber wie gesagt, erstes Monat 2 Euro Bearbeitungsgebühr, endet automatisch, geht nicht ins Abo über, da fragen wir Sie dann extra und schon in diesem Monat können Sie sich alles anschauen und runterladen. Herzliche Einladung. Es fällt mir nicht leicht, dafür Werbung zu machen, weil mir das so überhaupt nicht liegt. Aber andererseits, wenn ich es Ihnen nicht erzähle, dann wissen Sie es auch nicht. Wenn Sie jetzt diese Folge wirklich in der ersten Januarwoche 2025 gehört haben, dann wünsche ich Ihnen ein möglichst gutes Jahr mit Ihrem Diabetes. Und wie immer, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.